spontane Anführungszeichen heute in der Apostelgeschichte wäre. Aber nachdem man sich den Marc am letzten Sonntag so auf einen spannenden Trip genommen hat, in die Apostelgeschichte 16 und auch noch in die anderen Kapitel, habe ich mich austauscht mit jemandem aus der Chorfamilie nach dem Gottesdienst. Und das hat mich irgendwie mehr, das nach dem Gesprächsbedürfnis gegeben, einen Schritt zurückzumachen. Da kann ja manchmal nicht schaden, einen Schritt zurückzumachen. Und dann bin ich ins 15. Kapitel. Und ich werde jetzt, muss das vorausschicken, nicht über das 15. Kapitel in dem Sinn reden, was dort ist. Eben dort geht es eigentlich um eine ganz wichtige Grenzüberschreitung in der jungen Kirche. Es ist ein entscheidender Moment in der jungen Kirche, wenn ihr 14 und 15 anschaut oder überhaupt von 13 bis auf 15 Mal leset. Dort geht es ja darum, dass immer mehr auch Menschen aus den Nationen in die junge jüdisch-christliche Gemeinde hineinkommen. Und gerade weil eben die Christen aus den Nationen reinkommen, hat das einen Konflikt gegeben mit jüdischen Speisgewohnheiten und überhaupt. Und wenn man so einen zögerlichen Petrus sieht, mit dem Cornelius zuerst dort, dann hat man gesehen, dass da sehr viel in der Umwälzung war. Und dort hat sie wirklich die Apostelgeschichte 15 auf einmal gezeigt, wie die Apostel zusammenkommen in Jerusalem, weil da so ein paar Leute so komische Lehren angefangen haben, verbreitet haben, und wenn ihr euch beschneiden lasst, werdet ihr gerettet, aus der Pharisäerpartei, hätte ich fast gesagt. Und das ist wirklich auf Neudeutsch gesagt ein No-Go, weil eben Jesus nicht nach diesen Situationen denkt und urteilt. Und wenn ihr also den Zusammenhang, den ganzen Wend, leset doch einfach von 13 auf bis auf 15, ein wichtiges Kapitel. Je nachdem, wie die Beschlüsse ausgegangen wären damals in Jerusalem, hat das schon mal eine erste Spaltung gehabt zwischen Juden und Heidenchristen. Aber die Weisheit von Gott, die diese Konferenzen gelenkt hat, hat das nicht zugelassen, sondern zu einer Lösung geführt. Wenn ich jetzt heute über das 15., von dem 15. Kapitel rede, dann weg etwas anderem. Ich habe gesehen im Kapitel, dass eigentlich etwas indirekt erwähnt wird, und zwar eben, wie Gott uns führt und wie er zu uns spricht. Und das ist etwas, was mit meinem Leben zu tun hat. Gott redet in meinem Leben sehr, sehr stark und sehr oft durch sein geschriebene Wort. Und das ist auch für mich ganz klar die Basis. Wenn wir jetzt die Evangelien lesen, heisst zum Beispiel immer wieder im Zusammenhang mit Jesus zum Beispiel, das geschah, damit die Schrift erfüllt werde, die sagt, und dann kommt etwas im Alten Testament aus den Propheten oder so. Oder dann heisst, das ist alles geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat, und dann kommt wieder etwas aus dem Alten Testament. Und immer wieder macht der Heilige Geist mich in der stillen Zeit beim Lesen und darüber nachdenken, Teil von dem Wort lebendig. Heute muss ich sagen, lese ich nicht mehr so viel im Moment. Irgendwie dunkt es mich stärker, wenn ich das Wort lese. Dann lasse ich irgendwie meine Bibel an und dann geht es meistens nicht lange. Es macht, wenn irgendetwas mich aufhaltet, und dann führt mich das ins Gebet oder auch jetzt Notizen machen und nachdenken. Der Heilige Geist hebt da so etwas hervor, was er für mich wichtig findet. Etwas, das ich anpacken soll, etwas, das ich vertiefen soll. Manchmal gibt er mir eine Ermutigung, manchmal gibt er mir einen Trost oder auch eine Korrektur. Und auch das kann ja nicht schaden. Manchmal ist es auch etwas, das einfach gerade in meine Situation hineinpasst, wo ich drin bin. Jetzt ist es aber so, wenn ich in die Bibel hineinschaue, und gerade auch hier in der Apostelgeschichte, dass eben Gott nicht nur das geschriebene Wort redet. Ein klassisches Beispiel kommt ganz am Anfang in Matthäus vor. Und das kennen wir alle. Dort heisst es nämlich, und das ist wirklich ein Klassiker, ich habe noch nicht notiert, als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Der Josef macht, was der Engel ihm sagt. Und dann kommt dann so ein wunderbarer Nachsatz, was denn heißt: Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Der Originaltext von dem ist im Hosea 11,1. Der Herr redet auch heute noch zu uns auf die Art. Wichtig ist jetzt aber wirklich dabei, dass wir die Bibel und ihre Grundinhalte kennen. Sonst laufen wir irgendwo ins Messer. Nur so können wir nämlich merken, ob das, was wir hören oder sehen, dem entspricht, was die Bibel sagt. Oder eben in anderen Orten, ob das auch von Gott ist. Der Paulus, aus seiner Erfahrung heraus, legt in dem, sagt es so, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Auch der Teufel kommt als Engel vom Licht. Das ist 1. Thessalonicher 5. Apostelgeschichte 17 ist auch bekannt. Auch das ist ein Klassiker, wo der Paulus bei der Beröa in der Synagoge lehrt, heisst es dort, die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Wir haben einmal vor manchem Jahr zu Wetzigen einen Stand gehabt, der Zürich-Oberlandmesse, und dort sind also zwei Gestalten gekommen. Und die haben da irgendetwas gelabert von einer Philosophie, irgendein Blabla, wo ich gedacht habe, Und dann habe ich gesagt, ja, hey, was ist euer Grundinhalt von eurer Lehre? Ja, das ist Licht und Liebe. Ich habe gedacht, okay, merci vielmals und einen schönen Tag. Kommen wir zu dem Vers. Im täglichen Leben gibt mir der Heilige Geist und sicher auch euch manchmal Impulse. Das heisst, manchmal merkst du oder machst du etwas so aus einem gewissen Bauchgefühl heraus. Mein Leben ist mit einem Erlebnis verknüpft mit dem Vers, der jetzt hier projiziert ist. 1987, als ganz junger Christ, knapp ein halbes Jahr im Glauben, bin ich in der Nähe vom Basler Bahnhof in einem Terrassenkaffee gesessen und habe stille Zeit gemacht. Ich habe dann eine Weiterbildung gemacht an der Kunstgewerbeschule, aber das, was ich mit Jesus erlebt habe, war viel von grösserer Bedeutung in dieser Zeit. In dieser Zeit habe ich mir regelmässig Gedanken gemacht darüber, was meine Berufung als Christ sein könnte. Ich habe mich nach einer Antwort gesehnt von Gott auf die Frage. Und wenn ich mich recht erinnere, bin ich dort in dem Kaffee gesessen, beim Betten, in Gedanken, und plötzlich kommt einfach so, und das passiert mir heute eben auch noch, einfach so ein Download aus dem Himmel, Apostelgeschichte 15,7. Der Peter hat die Bibel noch nicht gut kennt, aber er war gehorsam und hat dort dann aufgetan. Und dann habe ich angefangen zu lesen, was dort steht. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten: Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klar gemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Was ich dann nicht gewusst habe damals, ist, dass sich eben der Petrus genau in dieser Konferenz in Jerusalem auf das bezieht, was er nicht mit dem Cornelius erlebt hat, in der Apostelgeschichte 10. Und von der Bibelforscher her weiss man, dass dann von der Zeitrechnung her, Kapitel 10 bis 15, dass das ungefähr etwa 10 Jahre gewesen sind, seit das her war. Was ich gemerkt habe, als ich den Vers bekommen habe und gelesen habe, ist, dass er in mir Sehnsucht ausgelöst hat. Es ist so ein Ziehen in mich hineingekommen. Das ist wie wenn du jetzt vielleicht ein Amerika-Prospekt anschaust und das aus gewissen Ziehen überkommst, dort endlich mal in das Monument Valley rauszugehen, aber hey Mann, vergiss es, Diesen Sommer ist Amerika ein Risikogebiet, kannst nicht gehen, wenn du nicht 10 Tage Quarantäne machen willst, wenn du zurückkommst. Aber ich habe das Ziehen gespürt. Und es war mir, dass der Vers etwas mit mir könnte zu tun haben. Die Botschaft des Evangeliums zu verkünden, der Gedanke hat mich gepackt. Aber im gleichen Moment hatte ich so per Bauchgefühl, so eine Vorahnung und dachte, wenn das bei mir der Fall sein könnte, das vielleicht ziemlich weit weg passieren. Ein bisschen später haben wir uns als kleine Gruppe drauf, in diesem kleinen Chor, das existiert nicht mehr, aber es war für mich eine Goldgruppe, geistliche Kölike. Wir sind dann in einer kleinen Gruppe zusammengekommen und Gott hat uns regelmässig Eindrücke geschenkt. Und eine Person aus dem Welschland, meine geistliche Mutter, hat manchmal auch die Auslegung zu diesen Sachen bekommen. Und währenddem, was wir gebetet haben, ist ein Bild in mich hineingekommen. Ich habe eine Indianerin, kannst du mal Tapanachi aufblenden? Weißt du nicht, wer das ist? Das ist Winnetou seine Schwester. Die habe ich mich verknallt und in die Filme geschaut habe vor 40 Jahren. Das war so ein wunderschönes Mädchen für mich. Und währenddem, als ich gebetet habe, habe ich so eine Indianerin gesehen. Sorry, das darf man auch fast nicht mehr sagen heute. Aber die hat wirklich ausgesehen wie die Schwester von Winnetou. Und ich wirklich, die Frau ist in dem typischen Gewand, wie es dort der Tapanacci hat, das ist übrigens die französische Schauspielerin, später hat Uschi Glas die Rolle gehabt. Das ist, hey, Wiki macht es möglich, weißt du? Wikipedia macht es möglich. Auf jeden Fall, die Indianerin in diesem Bild ist an einen Fluss gekommen und hat Wasser geschöpft. Und nachher, wo wir fertig gebetet haben, habe ich den Eindruck geteilt mit dieser Gruppe und meine geistliche Mutter, Nelly Löscher, hat dann gesagt, du hast eine berufliche Mission. Das fallen Blitzeinschlag in dem Moment, oder? Und ich dachte, wow, das haut mich also wirklich echt um. Und sofort habe ich gefragt, Petrinisch, woher? Dann hat sie gesagt, hey, schmunzel, schmunzel, ich weiß nicht, aber der Herr sagt dir das schon, wenn es Zeit ist. Und ich so, okay. Was mich im Rückblick fasziniert, ist, wie der Herr ein Wort und einen geistlichen Eindruck kombiniert hat. Und in dieser Kombination Bibelvers zuerst und Eindruck nachher hat er eigentlich zweimal das Gleiche gesagt. Das, was ich schon geahnt habe aufgrund von dem Wort, das so ganz klar wirklich Mission andeutet in dieser Apostelgeschichte. Und für mich ist beides eigentlich eine Bestätigung geworden. Das Bild, das ich hatte, ist eine Bestätigung geworden für den Bibelvers und der Bibelvers umgekehrt für das Bild. Auf etwas anderes bin ich erst später aufmerksam geworden. Dass wenn der Herr dir Bilder oder eben eine Vision schenkt oder Träume, so spricht er vielfach mit Symbol. Und oft sind das Symbol, die du sogar kennst. Jeder hat sein eigenes Dream Repertoire, sagt James Gall, der Träume deutet. Ein Prophet in Amerika, aber auch ein sehr guter Bibellehrer. Also jeder hat sein eigenes Traum oder Repertoire, ein geistliches Symbolrepertoire, das Gott in deinem Leben braucht. Und Gott nimmt genau solche Sachen, um dich darauf hinzuweisen, Sachen, die du kennst, und gibt ihnen einen neuen Sinn. Also die Indianerin hat mich nicht erinnert an Winnetou, sondern Gott hat gesagt, hey Mann, ich rufe die Mission. Und er redet also noch heute, so wie damals zu den Jüngern, er redet teilweise im Gleichnis und manchmal, so sehen wir es beim Josef-Syndrom, in klarstem Klartext. Darum habe ich eine erste Frage an uns heute Morgen. Wo habt ihr Ähnliches erlebt in Situationen von euch im Leben? Ein Eindruck? Vielleicht begleitet mit einem Bibelwort oder eben ein Bibelwort, das euch irgendwo etwas auslöst. Wo redet der Herr symbolisch mit einem Bild zu euch, wo ihr von der Sache her kennt, aber wo eben eine symbolische Sache ist und einen anderen Sinn hat? Und ich Gott auch zeigt und klar machen kann. Dann ein zweites Beispiel. Mein Leben nach dem ersten so richtigen, krassen Erlebnis mit Gott, so volle Berufung und Mission, ist ziemlich normal verlaufen. hatte ein bisschen gestimmt mit einer Freundin in der Zeit, aber sonst ist das Leben normal verlaufen. Und an einem Sonntag, am Samstag im August, im 89, etwa zwei Jahre später, haben die Freunde von mir den Willkommen als Offiziersschüler. Am Abend vorher habe ich mich rein routinemässig, aber in einem guten Sinn vorbereitet. Man ist früher noch in die Wirtschaft singen. Und ich habe mich vorbereitet für da, bin von der Arbeit heimgekommen, duschen. Und nachher habe ich immer so routinemässig einen Bibelvers gesagt, um irgendwo ein bisschen auf einen geraden Gedanken kommen und mich ein bisschen einstimmen auf diesen Einsatz. Und die Bibelverskarte ist Matthäus 10, 39, da oben. Darf ich die Folie haben, bitte? Und dort ist gestanden, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Und so jetzt so also ganz salopp ausgelegt, sorry Benny, nicht griechisch und so. Also ganz salopp ausgelegt heisst das, der sein Leben nach seinem Gutdünken plant, der verliert in dem Sinn. Der einfach mal so Daumen über den Daumen mal schnell so ein bisschen für sich schaut, der kann es verlieren. Aber der genau da, was er geplant hat für sich, vielleicht bis ins Detail verliert, um Jesu Willen, der gewinnt es. Also, wenn du dein Leben zu fest verplanst, verpasst du dein Abenteuer. Und zwar damit Gott. Ich bin in diesen Wirtschaftseinsatz gegangen und am anderen Tag zu Basel war die Willkommensfeier von diesen neuen Kadetten, wo meine Freunde dabei waren. Die Top auf der Plattform mit Röckeland Badkille im Killemeinhaus dort sind da die Höhen von Bern gehockt und die von der Schule, die Leiter und eben auch die neuen Offiziersschüler. So wie dann das Quariscos demnächst also auf einem Pörli sitzen. Unter denen waren meine Freunde. Und dann irgendwann hat es einen Aufruf gegeben. Und dann haben sie gesagt, so zu einer schönen Melodie, ja, wenn jetzt jemand Gottes Reden gespürt in Sachen Offiziersdienst, der dürfte doch vorkommen. Und es hat schon ein paar dieser Aufrufe gegeben, versteht mich nicht falsch, aber einen oder zwei von denen habe ich ziemlich sicher überstanden gehabt. Und dann haben sie ein Lied gespielt und als ich den Text angefangen habe mitzusingen, war das genau der gleiche Text gewesen, wie der Bibelvers am Abend vorher. Und ich kann euch sagen, dann ist mir die Butter in die Knie. Ich habe gemerkt, hey Mann, eigentlich sollte ich führen. Und ich habe noch so ein bisschen, ja, einfach, man hat so ein bisschen seine Überlegungen, aber die sind Gottlob nicht zu lang gegangen und dann bin ich dort vorne gewesen, bevor ich wusste, was mit mir überhaupt richtig abgeht. Aber nachher habe ich zwei Sachen erlebt. Ich habe mich innerlich als Teil von diesen neuen Offiziersschülern geführt. Ich habe gerade mit. Und zweitens ist dann noch einer von denen, den ich auch gekannt habe, aus einem anderen Hauskreis, wo ich einmal dabei war, gekommen und hat mir gesagt, du, hey, ich musste für dich beten, dass dir etwas klar wird. Und mir ist klar geworden, dass ich als Offizier gehe. Und das war für mich eine Bestätigung von dem Menschen. Und darum habe ich gewusst, das war jetzt nicht rein eine Seelenmassage, reine emotionale Regung, die die Musik ausgelöst hat, sondern dass wirklich Gott zu mir geredet hat in dem Moment. Und dazu ist auch noch ein Frieden gekommen über die Entscheidung, die angehalten hat, auch als ich in die neue Arbeitswoche rein bin. Diese Art von Führung war für mich auch wieder ähnlich gewesen, ein Bibelwort. Aber du hast es gelesen aus einer Gewohnheit raus, aus einer guten Gewohnheit raus und hast dann ja, nicht gewusst, was passiert, oder? Du hast einfach gesagt, ja Herr, ich komme mit dir und die Wille soll geschehen. Und dann am nächsten Event, wo du besuchst, spricht dich Gott so wirklich unerwartet an auf etwas, was du nie gedacht hast. 6 Jahre später bin ich mit meiner Frau zusammen dann in die Offiziersschule eingetreten. In dem Kandidatenformular haben wir gerade auch vermerkt, dass wir beide, wir haben das miteinander auch diskutiert, dass wir beide einen Ruf haben in die Mission oder sagen wir in einen interkulturellen Dienst. Darum meine Frage Nummer 2. Wann hat dich der Herr das letzte Mal unerwartet ganz konkret auf etwas angesprochen? Und wie gehst du mit dem um? Ein drittes Beispiel. Nachdem, dass das im 89 passiert ist, sind ein paar andere Sachen passiert, und die Zeit ist nicht längte. Aber als ich später meine Frau kennengelernt habe und wir geheiratet waren, sind wir im 92 im Herbst auf Ischia. 2 Wochen in Süden. Dort im 92 habe ich mich wirklich voll verliebt ins Mittelmeer im Herbst. Wir haben uns viel Zeit genommen zum Beten. Gott bitte uns zu zeigen, ja, Herr, in welches Land sollen wir? Welchen Erdteil? Und dann habe ich das Bild gehabt, das kannst du gerne die Folie einblenden, bitte. Merci. Dann habe ich das Bild gehabt, im Gebet, der südliche Teil von Nordamerika, also Mexiko, Zentralamerika mit der Landbrücke, aber bis auf den nördlichen Teil von Südamerika. Die Majorin dort in Faria Ischia hat uns noch eine Bibel geschenkt. Ich weiß nicht mehr, ob wir ihr das gesagt haben oder ob sie das auch einfach so spontan gemacht hat. Auf jeden Fall, als wir wieder daheim waren, haben wir anfangs 93 angefangen, Spanisch zu lernen. Und haben dann vor der Offizierschule das Praktikum in Denia gemacht. Ich weiss nicht mehr, was wir für Bibelverse hatten in Italien, aber wir haben beide innere Gewissheit und Ruhe gehabt über Südamerika oder Lateinamerika in dem Sinn. Jetzt ist es gekommen, dass wir während der Offizierschule das Praktikum gemacht haben. Und mit dem Ruf auf Lateinamerika haben sie uns Erlaubnis gegeben, dass wir die Spanien eins machen dürfen. Und dann ist aufs Mal die Post von der Schweiz gekommen, wo sie gesagt haben, hey Mann, in welches Land sind ihr berufen? Wir sollten eure Kandidatur lancieren als Missionare. Wir haben die Offiziere dort unten gefragt, du, was meint ihr? Wo kann es Leute für euch, wie uns brauchen? Dann haben sie gesagt, Ecuador wäre gut, das ist nicht gefährlich, relativ ein sicheres Andenland. Und die Arbeit ist noch jung, die Arbeit war dann etwa 8-jährig, 9-jährig. Und das ist sehr, sehr jung für einen Häuser, mehr Arbeit in einem Land. Als ich auf dieser Karte geschaut habe, dort links unten, da kommen die anderen daher, dort links unten am Rand ist Ecuador. Also es war genau in dem Fenster drin, wo Gott mir 2 Jahre vorher mit meiner Frau zusammen gezeigt hat. Wir haben dann das in die Schweiz zurückgemeldet. Wir könnten uns Ecuador vorstellen, wie es uns geraten ist. Wir überlassen es aber Gott, den Rest zu machen. Und er hat weitergeschrieben an dieser Geschichte. Ich erinnere mich an diese Zeit nicht an Bibelfersen. Manchmal führt Gott aber eben auch durch Umstände. Wir sehen es auch in der Apostelgeschichte 16 übrigens sehr gut, wie Gott durch Umstände führen kann. Der Paulus ist dort zum Kreuzli stehen gekommen, angemarschiert und irgendwann ist er am richtigen Ort gelandet. Und dort ist dann der Mazedonierruf gekommen. Für uns war der Umstand so, dass er uns zu chilenischen Offizieren geschickt hat, die diese Region dort gekannt haben, weil Ecuador zu Südamerika West vom Territorium her gehört. Ecuador, Bolivien, Peru und Chile. Und wir haben ihm Herr, überlassen die Wille geschehen. Und die Türen für uns zu öffnen, wenn es so sein und wo sie aufgegangen sind, ist das für uns auch nochmal eine Bestätigung gewesen, dass das sein Weg ist. Jetzt noch ein paar kürzere Beispiele, wo ich einfach möchte zeigen, wie eben Gott gerade Ereignisse, Menschen und Situationen kann brauchen, um mein Leiden. Eben auch so, wie wir es antreffen in der Apostelgeschichte. Ab dem 95 sind wir 20er gewesen, als junge Leutnants und haben dort via Verkaufsaktionen und Konzerten in der Brocke angefangen, Geld zu sammeln für Kinderwochen in Ecuador. Unser zukünftiger Theo, mit dem haben wir schon Kontakt gehabt und der hat sich natürlich gefreut. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Im 97, im Oktober, ist unser Andres geboren. Und ich habe meine Frau heimgeholt aus dem Spital. Und vor dem Einschlafen, wo sie am ersten Abend da war, haben wir noch ein bisschen miteinander austauscht. Und aufs Mal hatte ich so das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass die ganzen Kaufen, vor allem an einem Abend wie heute, vielleicht keinen Ort haben, wo sie nachher nach einer Entbindung können. Wir haben uns gewundert, wie man überhaupt auf solche Gedanken kommen kann. Und ich habe meine Frau nur noch so gefragt, da bin ich relativ schnell natürlich, was soll uns der Herr allenfalls sagen, was wir zu Ecuador mal werden machen. Die Zeit ist ziemlich schnell vorbeigegangen. Und dann sind wir 2 Jahre später in Ecuador mal im Auto gewesen, mit unserem Deo, der uns wieder heimgeführt hat, in unser Sanderstädtchen. Und der fragt uns einfach so, das kannst du sagen, aus heiterem Himmel, hey Peter, hast du schon mal daran gedacht, ein Projekt zu machen für Frauen? Bang, voll einen als Schembein, da war es wieder, oder? 2 Jahre vergessen, vor sich hingedümpelt und jetzt ist es wieder voll da. Und ich habe ihm gesagt, lass uns, ich kann Ihnen höchstens das sagen, wir sind schon mit so einer vagen Idee auf dem Herz hierher gekommen. Dann hat er darauf aber gleich einen Wechsel gehabt, weil so ist er daheim so mehr. Und eine neue Idee ist gekommen und die Zeit ist weitergelaufen. 1,5 Jahre später, im 2001, sind wir im Büro von unserer Kita gsi, wo wir geführt haben ineinander, mit einer Kindergärtnerin zusammen und mit einem regionalen Bildungsverantwortlichen. Wir sind an einem Tisch gesessen und haben zusammen ein Übertrittszeugnis erstellt, also ein Formular, wo wir unsere Kindergärtner können auswerten. Wir haben von Babyalter 3 Monate bis 6-Jährig haben wir Kinder gehabt. Und für die haben wir einen Nachweis erstellt, ein Formular, wo sie haben können zeigen, wenn sie entweder in eine öffentliche oder in eine private Schule in der Stadt eingetreten sind. Und der Bildungsverantwortliche aus der Region, der hat von nichts gewusst, was uns in unseren Herzen noch so bewegt, immer wieder. Und dann sagt er mir also wirklich spontan, ohne irgendwelchen Zusammenhang sein. Dann hat mich dann mit dem Dienstrat angeregt. Sein Kapitän. Haben Sie schon mal daran gedacht, ein Projekt zu machen für Frauen? Da hat sie einfach wieder einfach in alle Ecken geschlätzt, innerlich. Ich habe wirklich wieder weiche Knie und Herzklopfen bekommen. Und hat zu meiner Frau nachher gesagt, hey, lass, jetzt ist Zeit, jetzt müssen wir an die Säcke. Ich weiß nicht, ob der Macher ist. Gott braucht ihn einfach, um uns ermutigen und daran zu erinnern, was er mit uns noch vorhat. Ich merke es dem aus, und wenn man in die Bibel hinschaut, ist es auch so. Es gibt ein biblisches Prinzip bei solchen Vorgängen, und das ist die Wiederholung. Wenn Gott etwas wichtig ist, dann nimmt er, wie es eben die Bibel zeigt, immer wieder einen Anlauf, um uns immer wieder das Gleiche zu sagen. In der Apostelgeschichte 10 sehen wir das auch bei dem Tuch mit dem Petrus, wo Silvia schon erwähnt hat, mit den reinen und unreinen Tieren. Da zeigt ihm das Tuch und sagt zum Petrus 3-mal, und der Petrus mit all seinen frommen Argumenten, und er sagt ihm 3-mal, Schlacht und Iss. Im Fall von dem Frauenprojekt hat er meiner Frau mal so eine vage Vorahnung gegeben, in einer Nacht, wo wir es nicht erwartet haben. Nachher hat er 2 Menschen, unabhängig voneinander gebraucht, uns das Gleiche zu fragen. Und für mich hat das gezeigt, dass Gott das wichtig ist, dass ihm etwas daran gelegen ist, dass wir in die richtige Arbeit machen. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie es so und wie genau, als wir auf Manta, auf die Hafenstadt gekommen sind. Aber weil ich regelmässig Zeitung gelesen habe, haben mich die Berichte beunruhigt über die rotlichtmässigen Discos am Rand von dieser Stadt. Es hat dort in der Nähe noch eine amerikanische Militärbasis gehabt und es sind minderjährige Frauen in dem ganzen Gedingselinnen auch erwähnt gewesen, und das hat mir irgendwie so ein Stich gegeben, das Herz, wie man sagt. Ich habe dann mit unserer Kindergärtnerin geredet. Und die hat mir ein paar Tipps gegeben, die ich anrufen konnte. Und ich habe das Telefon in die Hand genommen und habe die Provinzhauptstadt Puerto Viejo in Manabí angerufen, in der Provinz, wo Manta auch liegt. Und ich habe sie einfach so gerade rausgefragt, ob es in Manta ein Bedürfnis gäbe nach einem Haus für gefährdete Frauen, junge Frauen. Ob das allenfalls nützlich wäre, habe ich noch bescheiden gefragt als Schweizer. Klar sagt das nötig sogar, aber wieso machen sie es nicht bei uns in Puerto Viejo? Wir brauchen es auch. Da habe ich gesagt, sie, es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, ich sollte es zu Manta machen. Wo wir dann Bescheid haben von der Frau, sind wir zu unserem Deo und haben gesagt, du, lass, wir haben da schon lange etwas pendent. Wir haben ihm die ganze Story so ein bisschen erzählt. Und er so schön pragmatisch, amerikanisch prägt, sagt, ein Südamerikaner zwar, aber eben doch amerikanisch prägt, hey, lass, besorg den Klotz und dann gehst du. Und dann haben wir an einem Missionssonntag in der Schweiz im Jahr 2001 wahrscheinlich. Wir haben zuerst einen Bus gekauft im anderen Städtchen. Der hat etwa $22.000 gekostet. Da haben wir gesagt zu einem, du lass, komm, wir schauen in der Schweiz, Wir haben in die Schweiz gemeldet, du hörst, wir haben das Pionierprojekt vor, wir haben Häuser mehr gegründet in einer Stadt, die es noch nie ist. Und da haben wir $22,000 von euch in der Schweiz bekommen, und da hat ein Jahr gelangt, um das Projekt zu starten. Also die erste Pionierarbeit, eine Wohnung zu mieten, mit einer Gottesdienst-Terrasse am Meer. Und schon im ersten Jahr, wo wir im Deo das gesagt haben, sind wir zusammen mit dem, seiner Familie zusammen, die Tabern in einer rein privaten Angelegenheit, und haben einfach so wie der Paulus so Athener erkundet. Oder? Und der Rest von der Geschichte hat wirklich Gott geschrieben in den nächsten Monaten und während 17 Jahren bis letztes Jahr, wo das Projekt hat müssen zugehen, weil wir nicht das Gefühl gehabt, das ist ja ein landesweites Frauenprojekt gewesen, hat irgendetwas Gefühl gehabt, brauche ich dringend $20,000 und hat die so ganz frei aus der Kasse genommen. Das ist dann einfach nicht so gut gewesen fürs Ganze. Aber vielleicht gibt es ja noch wieder eine Auflage irgendeines Tages. Ich möchte also noch einmal darauf zurückkommen. Meine Frau und mich in das Projekt einzuführen, hat Gott sich wirklich eine Zeit genommen. In unserem Fall waren es 6 Jahre gewesen, von 97 bis 2003, wo es wirklich angefangen hat. Zuerst hat er uns eine Vorahnung gegeben. Einfach so Fragen- und Antwortspiele. Und dann hat er 2 Menschen in unsere Lebenswege gebracht, die uns unabhängig von uns gleich gefragt haben. Und dann hat uns der Herr durch das auch gezeigt, hey, es ist dem Fall wichtig, ich wette, dass da etwas läuft in die Richtung. Darum meine Frage an euch heute, oder an mich, oder an euch auch, was passiert in meinem Leben im Augenblick? Gibt es etwas, wo der Herr mich regelmässig daran erinnert? Und zwar nicht nur, hey, setzt du noch das und das und das, was rein alltäglich ist. Gibt es irgendetwas, was außerhalb von meinen Möglichkeiten ist im Moment, wo er mich daran erinnert? Gibt es eine Angelegenheit, ein Thema, eine Sehnsucht, etwas, was in mir brennt, in einem bestimmten Umfeld zu arbeiten? Und mich in einer bestimmten oder mich in einer bestimmten Richtung weiterzuentwickeln? Etwas, was uns einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Dort, wo das so ist, möchte ich dich ermutigen, gerade in diesen ruhigeren Sommertagen, wenn eben hier im Chor nicht so viel läuft, in die Stille zu gehen. Vielleicht auf einen langen Spaziergang immer wieder. Ich bin so froh, und der Hund, der führt mich immer wieder frisch ins Gebet, wenn ich da durch das Moos durchlaufe. Lassen wir uns, wie es beim Petrus passiert ist, von Gott ansprechen und leiten. Der Herr hat immer Vision gegeben, die für ihn zuerst herausfordernd war. Die ganze Geschichte mit Juden und Heiden, das war also kein Zumorgen. Und die Vision ist dann eben symbolisch gestanden, ein bekanntes Element für ihn. Reine und unreine Tiere, das ist gestanden dann von der Aussage her für jüdische und nicht-jüdische Menschen, aber im gleichen Gefäß. Auch ihm hat der Herr also Element gezeigt, das er kennt, so wie ich damals die nordamerikanische Ureinwohnerin gesehen habe, eben im Winnetou seine Schwester, die habe ich kennt, auf dem Film. Und dann hat er dem Petrus Verständnis dafür geschenkt, was das bedeutet, und lässt mir dann sagen, im Apostelgeschichte 15,9, er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns. Also der mit dem Privatbereich, oder Heide, den kannst du vergessen in dem Moment. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Aus dem heraus, wo da in der Bibel sehr klar an uns herkommt und auch aus dem eigenen Erleben heraus, darf ich wissen, der gleiche Herr, der die ersten Christen verlässlich geführt hat durch sein Wort, durch Träume und durch Visionen, wo er ihnen durch seinen Heiligen Geist geschenkt hat, den sie geprüft haben, führt auch uns heute nicht anders. Aber in dieser Hinsicht, ist Jesus Christus, ich zitiere jetzt hier völlig außerhalb vom Kontext, aber Jesus Christus ist aus dieser Hinsicht aus auch so, wie es der Hebräerbrief sagt, immer der gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Möge Gott euch segnen. Möge Gott uns auf dem linken Fuß verwünschen in einem guten Sinn. Möge Gott uns mit all unserer Abwehr unten verwischen. Dort, wo wir es nicht erwarten, und man Gott Grosses mit uns tun. Ich glaube, er hat es immer noch vor und er wird es tun. Eben der Mathe-Peter verreit noch. Er hat nicht gedacht, was wir machen. Und ich finde es so spannend, wie Gott uns führt.